Radio Sai, Deutschland.
Om Sai Ram, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir begrüßen Sie ganz herzlich. Heute sind wir wieder auf Sendung mit unserer Sendereihe Lesungen im Hörfunkprogramm von Radio Sai Global Harmony Deutschland. Sie hören die 9. Folge aus Sein Leben Satyam Shivam Sundaram Band 3 der Biografie von Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Wir legen diese Sendung in Liebe und Dankbarkeit Sri Satya Sai Baba zu Füßen. In der vergangenen Ausgabe begleiteten wir Bhagavan Sri Satya Sai Baba auf eine seiner vielen Reisen durch Indien. Heute wollen wir uns mit einem anderen Thema in seinem Leben beschäftigen. Professor Kasturi nennt dieses Kapitel die Leere füllen. Welche Leere soll gefüllt werden? Mit dieser Bezeichnung meint Professor Kasturi allem Anschein nach, wir sollen mit leeren Händen, leerem Herzen, leerem Geist zu Bhagavan kommen, damit er Hände, Herz und Geist anfüllen kann mit seiner so wundersamen, unendlichen göttlichen Liebe. Wie wir erfahren und vielleicht auch schon aus Büchern und vorherigen Sendungen aus der Biografie Sri Satya Sai Babas gehört oder gelesen haben, zeigt Bhagavan seine Göttlichkeit auf sehr unterschiedliche Weise. Manchen erscheint er im Traum oder in einer Vision. Andere heilt er von scheinbar unheilbaren Krankheiten. Wieder anderen gibt er sein Allheilmittel wie Bodhi. In unserer heutigen Sendung hören wir von weiteren Zeichen seiner Gnade, die er über Menschen ausschüttet, die sowohl seine Devotees sind und an ihn und seine Allmacht glauben, als auch über jene, die von Gott oder Sri Satya Sai Baba nichts wissen wollen. Lauschen wir nun der Lesung von Malte Friedrich. Doch zuvor hören wir das Lied How Could Anyone Ever Tell You?
Am 8. Juli 1968 sagte Baba in einer Ansprache vor einer Mammutversammlung in Kampala, dem Herzen Afrikas: Verkörperungen der Liebe. Kultiviert Liebe, die von selbstsüchtigen Motiven ungetrübt ist, und macht eurem Namen und eurer Abkunft Ehre. Lernt die internationale Sprache des Herzens und drückt sie in Handlung aus. Auch eure Nachbarn beten, wenn sie Angst haben, zum selben Gott und bitten um Gnade. Sie mögen verschiedene Sprachen sprechen. Auch mag die Position, die sie während ihrer Gebetsstunde einnehmen, sich von eurer unterscheiden. Aber ihre körperlichen Bedürfnisse sind die gleichen. Und sie sind mit der gleichen Art von Nahrung und Getränken zufrieden. Versucht mit ihnen zu fühlen, wenn sie Kummer haben. Und seid glücklich, wenn sie es sind. Teilt ihre Freude. Dieses Teilen verwandelt Freude in Seligkeit. Erlaubt eurer Liebe, sich auszudehnen, bis sie die ganze Schöpfung umfasst. Stehendes Wasser wird faul, also lasst es fließen. Liebe ist Freude. Liebe ist Kraft. Liebe ist Licht. Liebe ist Gott. Mein Leben ist meine Botschaft, sagt Baba. Da er selber die Verkörperung der Liebe ist, lehrt er uns, ohne jede Selbstsucht zu lieben, und erklärt, jeder von uns könne durch Liebe Gott werden. Er sagt oft: Wenn ihr mir einen Namen geben wollt, dann nennt mich Verkörperung der Liebe, Prema Swarupa. Es ist reine Liebe, wodurch Baba unsere Selbstsucht in Selbstlosigkeit, unser Zusammenziehen in Erweiterung verwandelt. Ich bin so glücklich, dass ich dem Herrn dienen kann. Ich freue mich so, dass ich als Sekretärin im Buchzentrum arbeiten kann. Seit wir von Baba gehört haben, hat sich unser ganzes Leben verändert. Niemals zuvor haben wir ein solches Glück erlebt. Es ist solch eine Freude, ihm selbst in kleinen Dingen zu dienen. Am heiligen Abend luden Eve, Gary und Sharon zu einem Bhajan-Treffen in ihrem Haus ein. Während der Vorbereitungen für das Treffen passierte etwas Wunderbares. Sharon machte kleine Päckchen mit Vibhuti und plötzlich sah sie etwas Seltsames, etwas Hartes im Vibhuti. Es war eine winzige Medaille mit Babas Bild darauf. Gary war so glücklich und Sharon ebenfalls. Sie waren so glücklich, dass Baba ihnen am heiligen Abend diesen Segen erteilt hatte. Wir freuten uns mit ihnen. Tatsächlich sind jene Wunder besonders bemerkenswert, die er im Bewusstsein und Leben seiner Devotees vollbringt. Er verändert uns so behutsam und vorsichtig, dass man nicht einmal eine Veränderung bemerkt, bis man sich eines Morgens wirklich betrachtet und erkennt, dass man sich geändert hat. Das ist das wahre Wunder. Eines Tages erkennt man, dass man viel glücklicher ist als sonst, einige schlechte Gewohnheiten aufgegeben und ein paar gute angenommen hat, schreibt Doris Babb, Sekretärin am Sri Satya Sai Buchzentrum von Amerika, Tustin, Kalifornien. Swami Karunyananda Ji ist der Begründer und Präsident einer großen Seva-Organisation, die sich an den Ufern des Godavari in Rajahmundry entwickelt hat. Diese Organisation, die vor 45 Jahren gegründet worden ist, hat ein Lepra-Krankenhaus und ein Heim für Mittellose und Behinderte errichtet. Eines Morgens kam der Swami aus seinem Haus und fand eine junge Frau in äußerster Not. Ein Unbekannter, der Mitgefühl mit ihr hatte, hatte sie auf der Zugreise von Palasa begleitet. Sie hatte eine 2-jährige Tochter auf dem Arm. Er veranlasste ihre Aufnahme im Krankenhaus, brachte das Kind in das Heim und gab es in die Obhut der dort lebenden Frauen. Ihr Zustand besserte sich rasch, sollte sie doch in einer Woche mit einem Kind niederkommen. An der Wand des Krankenhauses hing ein Bild von Baba, wie er sich in einer verspielten Pose an einen Kokosnussbaum lehnt. Auf diesem Bild erscheint Baba eher als Shakti. Dies war als die Pose der heiligen Frau Saduvama bekannt. Es war vielleicht gerade das rechte Bild für die Patientin, denn es war, als kümmere sich Baba auf dem Bild um ihre Genesung und bevorstehende Niederkunft. Eines Abends gingen die, die im Krankenhaus Dienst hatten, sich einen Film ansehen, und nach ihrer Rückkehr stellten sie fest, dass die Frau schon einen Sohn zur Welt gebracht hatte. Das Baby war gewaschen und in weiße Handtücher gewickelt und lag in einer Wiege. Die Mutter war ebenfalls entsprechend versorgt worden. Sie waren überrascht und auf die Frage, wer sich um sie gekümmert habe, zeigte sie auf das Bild und erwiderte: Sie hat sich im entscheidenden Augenblick um mich gekümmert. Sie versorgt jetzt eine andere Patientin und kommt bald zurück. Das zeigt das ganze Ausmaß seiner Liebe. Den Hilflosen zu helfen, ist der einzige Weg, ihm zu gefallen, ihm zu folgen und ihn zu erreichen. Im Februar 1969 kamen 4 Stammesfürsten aus den Dörfern Rumgong, Panya, Disi und Jining in NEFA, einer Region, mit Sri Boken Ete, einem politischen Assistenten und begleitet von einem Architekten und Vizegouverneur von NEFA, nach Prashanti Nilayam. Am späten Nachmittag wurden sie zusammen mit einigen Ausländern und ein paar Personen aus Goa für ein Interview ausgewählt. Die Gruppe blieb etwa 2 Stunden bei Baba. Baba sprach zunächst über spirituelle Angelegenheiten und danach gewährte er jedem Einzelnen ein privates Interview, wodurch jeder getröstet und ermutigt wurde, sein zukünftiges Leben neu zu planen. Der Vizegouverneur schreibt: Als wir auf dem Fußboden saßen, saß Baba mitten unter uns und nicht auf dem für ihn vorgesehenen Stuhl. Der Raum war heiß, weil der Ventilator wegen Stromausfall nicht in Betrieb war. Als die Frau des Gouverneurs von Goa versuchte, ihm mit ihrem Fächer frische Luft zuzufächeln, sagte er, dass er dies nicht wolle, solange die anderen unter der Hitze litten. Der Raum war für 22 Personen zu klein. So zog Baba uns näher zu sich heran, und wir fanden die Atmosphäre angenehm und heimelig. In der ehrfurchtsgebietenden Gegenwart von Baba ist Sprache kein Hindernis, um die internationale Sprache zu verstehen, die aus Babas liebendem Herzen strömt. Seine spirituellen Ausführungen wurden von jedem von uns direkt und persönlich erfasst und entsprachen unserer jeweiligen Geistesfärbung. Als eine englische Dame erklärte, sie könne sich nicht konzentrieren, materialisierte Baba prompt mit einer kreisenden Handbewegung einen roten, herzförmigen Gegenstand und fügte hinzu: Dies repräsentiert dein Herz. Es wird dir helfen, dich zu konzentrieren. Er materialisierte auch einen Diamantring für die Frau des Gouverneurs und sagte, nur sie würde ihn darin sehen können. Er sagte, dies ist die Auslöschung des Geistes, kein Diamant, Diamond, Diamond, englisches Wortspiel. Über Gott meditieren führt zur Eliminierung von Wünschen, die gegenwärtig den Geist und seine Unternehmungen kennzeichnen. Dies war in der Tat eine hervorragende spirituelle Unterweisung, Upadesha. Er materialisierte einen Talisman, um die Krankheit einer anderen Frau aus Goa zu heilen, und eine Handvoll Süßigkeiten für uns alle. Er schüttete die heilige Asche, die er hervorbrachte, in die Hand eines Stammesführers und bat ihn, die Stirn eines jeden von uns damit zu betupfen. Eine weitere Handbewegung brachte 8 Bilder von sich hervor, die er unter uns verteilte. Danach nahm er jeden von uns beiseite für ein privates Interview. Wir staunten, dass er all unsere Probleme und Unpässlichkeiten kannte und Heilmittel dafür verschrieb. Shri Boken Ette bat um seinen Segen und Rat für die Errichtung eines der Sonne und dem Mond geweihten Tempels in ihrer Gegend als Antwort auf die Wünsche der Menschen dort. Baba sagte ihm, dass es Meinungsverschiedenheiten unter den Leuten gäbe, was in dem geplanten Tempel aufgestellt werden sollte. Während wir dastanden, materialisierte er mit einer kräftigen seitlichen ausgreifenden Kreisbewegung beider Hände auf der Stelle eine runde Scheibe, worauf Sonne und Mond eingeprägt waren. Es war eine Platte aus einer Legierung von 5 Metallen, Gold, Silber, Kupfer, Messing und Eisen, woraus Tempelfiguren bestehen sollten. Diese Platte sollte im Tempel aufgestellt werden und sowohl an jedem Sonntag als auch an jedem Vollmondtag verehrt werden. Zündet ein ewiges Feuer am Altar an, schlug er vor. Tieropfer stimmen Gott nicht gnädig. Beherrscht vielmehr eure animalische Natur, sublimiert sie mit Hilfe des Verstandes, womit Gott den Menschen ausgestattet hat. Falls ihr das ursprüngliche Opfer durchführen müsst, tut es außerhalb des Tempels, sagte er. Für den Architekten machte Baba eine Zeichnung, die die Umrisse des Tempels angab und einen Kreis vor dem Hauptaltar zeigte, der für die Stammestänze vorgesehen war. Der Architekt in der Gruppe zeigte sich hoch erfreut. Nach einem Privatinterview hat man das Gefühl, dass Baba mit Sicherheit bei einem ist. Da er allwissend ist, sagte Baba Shri Boken Ette, er habe in Kalkutta Halt gemacht, um sich von hervorragenden Spezialisten medizinisch untersuchen zu lassen und um Hilfe für die Heilung einer Krankheit zu bekommen, die die medizinischen Experten von Dibrugarh nicht in den Griff bekommen hatten. Baba gab ihm einige Päckchen der Heilasche und nach der Einnahme des ersten ging es ihm schon viel besser. Seither gab es keinen Rückfall. Die Stammesführer empfingen die Liebe Gottes. Liebe fragte und Liebe schenkte. Baba sagt, wenn der Vater uns Geschenke gibt, tut er es nicht aus Stolz oder in der Hoffnung auf eine Gegengabe. Es ist dieser unaufhörliche Strom der Liebe, der unser sprödes, einsames Herz mit Vertrauen, Hoffnung und Mitgefühl befruchtet und mit der Erfahrung von Glückseligkeit krönt. Musik. John Hislop, ein hochgebildeter Geschäftsmann aus Amerika, von dem man normalerweise erwarten würde, dass er jedes Gespräch über einen lebenden Avatar abrupt ablehnt, fühlt sich durch den unersetzlichen Glauben an das Kommen eines Avatars stark. Er sagt: »Ich fühle mich wie ein junger Sohn im Hause eines weisen Vaters und einer liebevollen Mutter, zu denen ich unerschütterliches Vertrauen habe.« Die fast unglaublichen persönlichen Erfahrungen von Swamis Devotees zeichnen das Bild eines einzigartigen und schönen menschlichen Wesens, dessen Eigenschaften alles übersteigt, was wir uns jemals als menschliche Qualität vorgestellt haben. Um den Menschen aus Trägheit und Schlummer aufzuwecken, gebraucht Baba oft übernatürliche oder übermenschliche Methoden. Jedes Zeichen der Gnade, das dem individuellen Temperament oder der Besonderheit der Notlage entspricht und den erwünschten Impuls gibt, dass ein Suchender andere auf den Pfad spiritueller Disziplinen bringt, ist nützlich. »Vor nicht allzu langer Zeit war ich so gut wie tot«, schrieb Marie an ihre Lehrerin Hilda Charlton in New York. »Tot, sowohl innerlich als auch äußerlich, denn ich nahm Drogen, meist Heroin. Als ich es fertig brachte, damit aufzuhören, bekam ich eine Hepatitis und litt eine ganze Weile darunter. Dann schickte mir Mark Schlees etwas von Babas heiliger Asche aus Indien, die mir bei der Heilung half. Ich war aber total verzweifelt, ohne Wohnung und scheinbar ohne Zukunft. Aber Baba sei Dank, jetzt bin ich wirklich glücklich, denn ich lebe bei meiner Mutter und beabsichtige, meine Ausbildung am College fortzusetzen. Drei meiner lieben Freunde haben ebenfalls aufgehört, Drogen zu nehmen. Der Gedanke, wie nahe ich durch den hohen Drogenkonsum dem Tode war, lässt mich schaudern. Ich möchte Baba meine Dankbarkeit ausdrücken. Petagotta Palam Janaki Ramaya hatte von Baba gehört, aber fühlte sich nicht zu ihm hingezogen, da er ihn lediglich für ein weiteres Mitglied jener großen Gruppe von Heiligen hielt, die in diesem Lande so häufig anzutreffen sind. Sein Gott war die Figur, die in einem Tempel 7 Kilometer von seinem Dorf entfernt aufgestellt war. Es war ein Shivalinga, der schon seit Jahrhunderten von seinen Vorfahren angebetet worden war. Shivaratri kam näher und die Feier sollte am 15. Februar stattfinden. Aber während er mit den Vorbereitungen beschäftigt war, bekam er Diphtherie. Er hatte hohes Fieber und große Schmerzen. Eine Einweisung in ein Krankenhaus war nicht möglich. Er konnte weder Nahrung noch ein Getränk hinunterschlucken. Man versuchte es mit Hausmitteln. Ein paar Quacksalber versuchten auch ihr Heil, aber nichts half. In der Nacht zum 13. Februar erinnerte er sich an eine Büste von Satya Sai Baba aus gebranntem Gips, die ein Verwandter ins Haus gebracht hatte. Man hatte ihm von dessen wunderbaren Kräften berichtet. Warum sollte er nicht zu ihm beten? So starrte er ziemlich lange auf die kleine Büste an seinem Bett und schlief dann allmählich ein. In einem Traum bat Baba ihn, etwas Wasser zu trinken, aber Janaki Ramaya protestierte, dass er dies nicht könne. Baba bestand jedoch darauf, und im Traum erschien seine Frau mit einer Kanne voll Wasser, die er bis auf den letzten Tropfen leerte. Beim letzten Schluck erwachte er. Es war 23 Uhr. Das Fieber war weg und auch die Diphtherie. Am 15. war er in der Lage, alle seine Arbeiten im Tempel zu erledigen. Dankbaren Herzens schrieb er mir und bat um Hinweise für die Reise nach Nilayam. »Er ist Shiva, ich muss mich vor ihm niederwerfen«, schrieb er. »Es war mein 3. Anfall von Pneumothorax«, sagte Eruch K. Vadia aus Madras. Man riet mir, die Ärzte vom Victoria Hospital in Bangalore zu konsultieren, da ich alle Behandlungsmöglichkeiten durch ständige Medikamenteneinnahme ausgeschöpft hatte. Aber bevor ich diesem Rat nachkam, fuhr ich nach Prashanti Nilayam, um Babas Darshan zu bekommen. Ich betete zu ihm aus der Ferne und dann musste ich aufbrechen, um die Ärzte zu konsultieren. Nach der Untersuchung fragte mich der Arzt: »Wer hat Ihnen gesagt, dass Sie Pneumothorax hätten?« Ich wurde zu einer weiteren Untersuchung ins SDS-Sanatorium überwiesen, Dort sagte man, ihre rechte Lunge, die Betroffene, ist besser und stärker als die linke. Eine Behandlung ist nicht erforderlich. Sein Segen hat mich vollkommen geheilt, sagt Wadia. Darshan ist genug. Holtanda Nikolas hatte eine ganz andere Erfahrung. Schon bevor ich Baba persönlich sah, spürte ich eine tiefe Zuneigung zu ihm, während ich an seinen Porträts arbeitete. Zum Zeitpunkt ihrer Fertigstellung wusste ich ganz einfach, dass ich nach Indien reisen und ihn sehen musste. Ich kam nach Indien und war 3 Tage vor dem Dasharafest in Puttaparthi. Das Fest selber brachte mir eine Fülle von Erfahrungen, aber ich möchte mich nicht darüber verbreiten. Unmittelbar nach dem Fest bekam ich eine Erkältung, die immer schlimmer wurde, und das Fieber war so hoch, dass ich nicht mehr klar denken konnte. Der Arzt vom Hospital verabreichte mir eine Medizin und rief, »Sai Ram, nur du kannst ihn gesund machen.« Ich hörte diese Worte und betete, »Baba, gib mir die Chance, meine Pflicht in Europa zu tun. Es wäre nicht gut, wenn ich hier stürbe, denn ich kann jetzt klar sehen, dass da Arbeit auf mich wartet.« Plötzlich sah ich Babas Augen und dann das Haar um seinen Kopf herum. Diese kamen auf mich zu und entfernten sich wieder und erinnerten mich ein wenig an die Lichter, die ich oft in der Meditation sehe. Zur selben Zeit hörte ich, wie das Aum um mich herum vibrierte. Am Morgen ging es mir viel besser, und ein Fremder, ein Ausländer aus dem Westen, kam in mein Zimmer und sagte, »Baba hat über dich gesprochen.« Er fragte mich, »Kennst du Nick?« »Nick?« Also wusste er meinen Namen. »Den alten Mann, der während der Bhajans hin und her schwankt. Sag ihm, dass er gestern Nacht einen schweren Herzanfall gehabt habe, es ihm jetzt aber gut gehe, weil ich die ganze Nacht bei ihm gewesen sei.« Mir wurden die Augen geöffnet. Ich verstand die Vision. Alle Zweifel lösten sich auf. Jetzt weiß ich, dass Baba kommt, wenn man ihn wirklich braucht. Baba lässt jene, die in Not sind, auf tausenderlei Weise spüren, dass er da ist. Als Dr. Ramakrishnan vom Institut für Naturwissenschaften in Bangalore in Prashanthi Nilayam war, erreichte ihn um 21.30 Uhr ein Anruf aus Hyderabad. Ihm wurde mitgeteilt, dass seine Mutter infolge eines Schlaganfalls in einem gefährlichen Zustand in ein Krankenhaus eingeliefert worden sei. Es gelang ihm, dies Baba mitzuteilen, obwohl dieser sich schon für die Nacht zurückgezogen hatte. Baba schickte den Boten zurück. »Ich bin im Krankenhaus gewesen. Es geht dir wieder gut. Ich wünsche dir eine gute Nacht.« In der Zwischenzeit sah sein Vater in Hyderabad, wie sie die Augen öffnete und an ihrer Umgebung Interesse zeigte. Da fragte er sie ängstlich, ob es nötig sei, ihre beiden Söhne, die sich nicht auf der Station befanden, an ihr Bett zu holen. Aber die Frau erwiderte, »Das ist unnötig, denn Baba war gerade hier und hat mir etwas Süßes, Prasada, gegeben. Dazu hat er mir versichert, dass es mir wieder ganz gut gehen würde.« Sie kehrte in recht guter Verfassung in den nächsten Tagen nach Hause zurück.
Thank you.
Baba mag seine Gnade und Liebe auf ganz andere Weise bekunden. Manchmal hinterlässt er ein oder zwei Fußabdrücke mit Konturen aus Vibhuti, ein Zeichen, dass er gekommen oder da ist. Der Mystiker Meister Eckhart schreibt: Der Herr sprach zum Volk: Ich stehe an der Tür und klopfe und warte. Mit dem, der mich hereinlässt, werde ich zu Abend essen. Ihr braucht weder hier noch dort zu suchen. Er ist immer in eurer Nähe. Bringt ihm eure Liebe entgegen, damit ihr ihn klar in eurem reinen Herzen sehen könnt. Er ist die Realität eures Seins. Solange er in euch wohnt, existiert ihr. Baba ist immer bereit, auf eure aufrichtigen Gebete zu antworten. Aus Kurk schreibt C.M. Appaya: Der elektrische Strom war ausgefallen, und so gab es zwei dunkle Wochen im August. Kumar beendete sein einfaches Abendessen und ging zu Bett. Er wohnte in einem baufälligen Haus. Er zündete eine Kerze an und Räucherstäbchen und stellte sie neben Babas Bild, während er ein paar Bhajans sang. Dann schlief er ein. Der Wind heulte und es goss in Strömen. Plötzlich flüsterte ihm jemand ins Ohr: »Kumar, lauf weg!« Durch die offene Tür lief er hinaus in die Dunkelheit. Sobald er die Straße erreicht hatte, hörte er ein lautes Geräusch. Das Haus war eingestürzt. Am Morgen stellte er fest, dass der einzige unversehrte Gegenstand in den Ruinen das Bild Babas war, das einen Glasrahmen hatte. Eines Tages erhielt Setu Madhavan Nair einen mit Blut geschriebenen Brief, dessen Briefkopf einen Totenkopf mit gekreuzten Knochen zeigte, ein Motiv, das die Naxaliten, eine politische Gruppierung, die vor allem in Andhra Pradesh und Karnataka sehr aktiv ist und sich Regierung des Volkes nennt, gerne benutzen. Der Inhalt des Briefes lautete: Höre mit dem Bhajansingen auf, denn du täuscht und verwirrst die Leute. Wenn das nicht innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt dieser Warnung geschieht, wird dir der Kopf abgehauen. Der Devotee kannte nur einen Schutz gegenüber Drohungen, den Namen Babas. Ohne Furcht setzte er das Bhajansingen während der nächsten 7 Tage und Nächte fort. Wutentbrannt beschloss der Briefschreiber nun, seinen hinterhältigen Plan auszuführen, und so näherte er sich im Morgengrauen des 8. Tages heimlich dem Haus und warf durch ein offenes Fenster einen Blick hinein. Nair wusch sich unter einem Wasserhahn im Badezimmer die Hände. Der Briefeschreiber, hasserfüllt und gewalttätig, zielte, schwang das schwere Hackbeil hin und her und warf es nach dem ahnungslosen Opfer. Aber Baba ist immer überall gegenwärtig. Alles, was Nair später sagen konnte, war, dass ganz plötzlich ein Wirbel von orangeroter Farbe vor ihm aufblitzte, während eine Hand ihn sanft hielt und in eine Ecke des Zimmers drückte. Er hörte den Aufprall der Waffe auf den Boden und das Geräusch der sich schnell entfernenden Schritte des flüchtenden Naxaliten. Aufgrund des Geräusches eilten Nairs Frau und ein Freund der Familie, die gerade beim Omsingen waren, herbei und entdeckten, dass das Badezimmer von einem seltsamen Duft erfüllt und Nair mit Vibhuti bedeckt war. Er war nicht sofort imstande zu sprechen, aber sie wussten, es war das Hackbeil des Naxaliten und der allgegenwärtige Retter, der das ganze Drama für unseren spirituellen Fortschritt inszeniert hat. In einer ganz anderen Situation fand sich Hauptmann Bose, der mit seiner Frau und seinem Schwiegervater von Ambala nach Gauhati fahren wollte. Sein Auto, das zwar einen starken Motor, aber nur geringe Bodenfreiheit hatte, blieb auf der verschmutzten Straße in der Nähe von Hariharaganj stecken. Die ganze Gegend war von den schweren Regengüssen gefährlich überflutet. Die Straße sah aus wie ein See. Die Hinterräder des Wagens versanken vollständig im Schlamm, während ein Vorderrad in einem Graben steckte. Es war schon 23.30 Uhr und zu so später Stunde war Hilfe nicht zu erwarten. Noch hätte sie etwas genützt, da alle Anstrengungen, den Wagen wieder flott zu machen, nur dazu führten, dass er noch tiefer im Schmutz versank. Die Insassen fanden in einer nahegelegenen Schule Zuflucht und schliefen auf den harten Bänken. Frau Bose hatte das Gefühl, dass Baba ihnen eine lange und gefährliche Fahrt durch die Nacht erspart hatte. Aber ihr Mann war fest entschlossen, Gauhati rechtzeitig zu erreichen, wo er bei einem Kriegsgericht den Vorsitz übernehmen sollte. Die Pflicht ist Gott, Arbeit ist Gottesdienst, zitierte er Baba. Als der Morgen graute und Wagen und Lastwagen vorbeifuhren, war niemand bereit zu helfen. Und aus der kleinen Schar von Dorfbewohnern rührte keiner einen Finger. Die Tatsache, dass sie das traurige Spektakel noch lustig fanden, schürte nur das Feuer der Verzweiflung. Leider beschloss Herr Bose, der noch einen kleinen Rest Ego in sich hatte, sich eher auf Pferdekräfte als auf Sai-Kräfte zu verlassen. Seile wurden herangeschafft, aber das Auto bewegte sich nicht. Der Motor wurde angelassen, aber es versank nur noch tiefer im Schmutz. Am Ende ließ sich Bose erschöpft mit den Worten auf den Boden fallen: »Jetzt sind nur noch Babas Lotusfüße unsere Zuflucht.« Gleich darauf kam ein freundlich dreinblickender Mann mit einer kräftigen Gestalt auf sie zu. Niemand schien ihn zu erkennen oder zu wissen, wo er herkam. Nachdem er seinen Schirm Herrn Bose gegeben hatte, übernahm er das Kommando. Bose wurde gebeten, sich im Auto ans Steuer zu setzen. Ein süßer Duft erfüllte den Innenraum, aber bevor der Motor angelassen werden konnte oder die gaffende Menge Hilfe anbieten konnte, sah Herr Bose, wie der Mann seine rechte Hand unter die Stoßstange legte, den Wagen anhob und vorne auf festen Boden stellte, während alle Räder von dem furchtbaren Schlamm befreit waren. Dann wurden alle Insassen gebeten, ins Auto einzusteigen. Überrascht versuchten sie, ihm zu danken und zu fragen, wer und was er sei. »Oh, ich bin ein Wächter«, sagte er und ging weg. Das Auto setzte sich in Bewegung, bahnte sich seinen Weg durch die schreiende Menge und holte bald den jungen Mann ein, der die Straße flott hinunterging. Bose bat den jungen Mann, etwas für seine Hilfsbereitschaft anzunehmen, aber dieser lehnte ab. Dann sagte er einen Satz: »Warum hast du mich nicht schon letzte Nacht gerufen?« Die Lotusfüße waren also wirklich zu ihnen gekommen. Wieder einmal veranschaulicht dieses Ereignis sehr deutlich, wie wichtig es ist, das Ego, das kleine persönliche Ich, zu entwerten und zu erkennen, dass der Gott unserer Gebete, unserer Bestrebungen und höchsten Hoffnungen in dieser winzigen menschlichen Gestalt von Baba verkörpert ist. Was schließlich macht einen wahren Menschen aus? Nur der, der zu Gott aufschaut und sich völlig unterwirft und im Zustand völliger Nichtanhaftung alles, auch das kleine persönliche Ich, aufgibt, kennt das Geheimnis von Gott als Menschen und vom Menschen als Gott. Zweimal wüteten Waldbrände um die Farm von Indradevi in Tecate an der Grenze zu Mexiko. Beim ersten Mal tobten sie um Sai Nilayam herum, dem Zufluchtsort spiritueller Sucher, vernichteten Lastwagen und Zelte, schwärzten die Wände mit Ruß, aber die Bewohner konnten sich retten, indem sie auf einen Hügel in der Nähe liefen. Der Altarraum in seiner Süße und Frische blieb unversehrt. Beim zweiten Mal war Indradevi zu Hause und lief im Vertrauen auf Baba in ihren Gebetsraum. Die Flammen zogen sich zurück. Als sie danach in Indien war, gab Baba ihr als Ausdruck seines Mitgefühls eine kleine Statue mit den Worten: »Keine Feuer mehr.« Murali Dharan, Direktor der gesamtindischen Rundfunkstationen, begleitete Baba auf dessen Tour durch Kerala und nahm seine Reden und Bhajans auf Band auf, ohne eine Silbe oder Note auszulassen. Aus diesen Bändern wurde ein Wochenschauprogramm zusammengestellt. Er spielte den Streifen ab und war glücklich, weil er sich daran erinnerte, dass Baba in dieser Rede in der Stadthalle von Ernakulam versprochen hatte, nach dem Shivaratri-Fest erneut eine Fahrt durch Kerala zu machen. Er hatte ihnen versichert, er würde von Chananur nach Trivandrum fahren und in jedem Ort länger bleiben. Als ein Freund Murali Dharan eine Woche später in dessen Büro aufsuchte, benutzte dieser die Gelegenheit, ihm die gute Nachricht mitzuteilen. Muralidharan sagte, dass er, falls Baba seiner Versicherung nicht nachkäme, das Band mit dem Versprechen nach Puttaparthi mitnehmen und es dort abspielen würde, um Baba daran zu erinnern. Der vertrauenserweckende Ton Muralidharans versetzte den Freund in freudige Erwartung. Er wollte aber die Zusicherung von Baba selbst gesprochen hören, und um ihm entgegenzukommen, wurde das Band noch einmal abgespielt. Und zu ihrer größten Verwunderung erschienen jene Sätze nicht auf dem Band. Die Sätze, die Baba auf Telugu gesprochen hatte, und die Simultanübersetzung der Zusicherung ins Malayalam gab es nicht. Und um das Wunder zu vervollständigen, es gab auch keine Lücke. Es war Basant Panchami, der fünfte Tag des Frühlings, indisches Erntedankfest. Aber die betreffenden Leute wussten dies nicht. Sie fuhren nach Lakshmipur, um von dort nach Guwahati zu fliegen, dann weiter nach Kalkutta, Madras und Bangalore und schließlich mit dem Wagen bis zu Babas Füßen. Nur er konnte ihnen den Kummer von der Seele nehmen. Auf dem Flughafen erreichte sie ein Anruf von zu Hause. »Was hast du mit Babas Bild in unserem Zimmer gemacht?« »Überhaupt nichts. Was ist denn passiert?« »Du hast einen roten Faden mit einer Quaste auf die Stelle geklebt, wo sein linkes Handgelenk ist.« »Was? Niemals. Verändere nichts. Es ist auf dem Glas entstanden und muss eine Bedeutung haben. Er tut nichts, was nicht eine Bedeutung hätte. Ich werde also...« »Der Faden ist auf dem Bild, nicht auf dem Glas. Unter dem Glas, verstehst du?« »Ach...« Das muss ich mir merken. Meine Hände und Füße sind überall, sagt er in der Gita, und in unserer Zeit hat er sich entschlossen, Freude zu bringen, und nichts kann ihn aufhalten. Beethoven hat auf einem Stück Papier, das vom Royal College of Music in London aufbewahrt wird, einige seiner Eingebungen handschriftlich festgehalten. Eine davon bezieht sich auf Gott. Wenn wir an Baba denken, erscheinen diese Zeilen außerordentlich treffend. Aus der Betrachtung seiner Werke schließen wir, dass er ewig, allmächtig, allwissend und allgegenwärtig ist. In einem Brief an einen Mitarbeiter in der Verwaltung eines Colleges schrieb Baba: »Der Wille Sais kann wie Blitz und Donnerschlag nicht aufgehalten werden. Er kann niemals das Ziel verfehlen. Er ist unwiderruflich, unüberwindlich, unfehlbar. Es gibt nichts, was ich für mich selber wünsche. Meine Bemühungen, meine Wünsche, meine Arbeit haben nur den Zweck, das Wohlergehen der Menschheit sicherzustellen und zu fördern.« Sri Lakshkumar hat eine brillante Universitätskarriere hinter sich und gleich in drei Fächern den MA erworben. Er ist gegenwärtig Schulinspektor im heutigen Arunachala Pradesh. Eines Tages brachte ihm die Post drei Bücher, die etwas mit Baba zu tun hatten. Babas Leben, eine Rede Babas für Studenten und eine Sammlung seiner Aussprüche. Er hatte schon von Baba gehört und einen Artikel gelesen, der in der Illustrierten Wochenzeitung von Indien, Bombay, erschienen war, aber das dort abgedruckte Bild hatte ihn nicht beeindruckt. Er hatte das Gefühl, dass es sich nicht lohne, die Schriften zu lesen, aber immerhin stellte er die Bücher zwischen die Sanskritbände in sein Regal. Während seiner Collegezeit entwickelte Lakshkumar die Gewohnheit, um Mitternacht aufzustehen und ein Lieblingsbuch bis 3 oder 4 Uhr morgens zu lesen, bevor er sich eine weitere Runde Schlaf gönnte. Aber warum suchte er sich unter allen Büchern der Welt gerade Ashtadhyayi, die alte Sanskrit-Grammatik von Panini, aus, die aus 8 Abschnitten besteht? Panini ist, sagte er, ein fesselnder und faszinierender Schriftsteller. Er glaubte, dass seine Werke über Linguistik die bedeutendsten sind. So pflegte er in der Stille seines Bungalows in NEFA weit in die Nacht hinein, sich in dieses scholastische Werk zu vertiefen. Eines Nachts schloss er die Augen, um sich zu konzentrieren, da er an einem unlösbaren Knoten in dem grammatischen Labyrinth hängen geblieben war. Als er sie wieder öffnete, saß Baba neben ihm, auf dem Stuhl, in einem roten, wallenden Gewand, mit einem bezaubernden Lächeln. Ich empfand weder Furcht noch Überraschung, wie es eigentlich sein sollte, wenn ein Fremder plötzlich mitten in tiefer Nacht erscheint, während man gerade still über einem Buch brütet. Ich fühlte mich wohl und sehr sicher. Ehe ich fragen konnte, wer er sei, hörte ich seine süße, leise Stimme. Er sagte, um mich zu beruhigen, »Hab keine Angst, dass ich hier bei dir bin.« Er wiederholte die Feststellung 2-mal, aber die Frage, wer er sei, blieb weiter offen. Ehe ich sprechen konnte, sagte er, »Ich habe dir ein paar Bücher geschickt.« Jetzt wusste ich, dass es Baba war. Ich antwortete, »Ja, ich habe ein paar Bücher erhalten, und ich hätte weitergesprochen, wenn er mich nicht unterbrochen und gesagt hätte, »Lies sie!« Ich sagte, »Da ist nichts für mich drin, alles Quatsch, gar nichts für mich ist darin.« Aber Baba bestand darauf, und wie ein Freund sprach er mit sanfter Überredungskraft, ohne eine Spur von Bitterkeit, weiter. »Doch, du wirst etwas Wertvolles darin finden. Lies sie wenigstens einmal.« Er schloss mit einem Lächeln, das ich niemals vergessen werde. Seht, wie tief Babas Liebe ist. Er schickt Bücher, begibt sich dahin, um den Prozess der Transformation in Gang zu setzen. Und der Empfänger wird vielleicht, trotz seines kalten Zynismus, die Chance, sich zu retten, nicht verpassen. In einem auf Band aufgenommenen Interview mit Dr. M.V.N. Murthy, B.Sc. Ph.D., fährt Kumar fort. Dann hatte ich das Gefühl, dass mein Verhalten falsch sei, wenn ich die Bücher, ohne sie richtig gelesen zu haben, vor dem, der sie geschickt hatte, als Unsinn abtat. So sagte ich, ich werde sie lesen, stand auf und ging in das hintere Zimmer, um sie zu holen. Als ich zurückkam, war er verschwunden. Ich versuchte immer, meine Versprechen zu halten, und so hielt ich es für meine Pflicht, die Bücher zu lesen, obwohl dieses Versprechen einem fremden Besucher unter seltsamen Umständen gegeben worden war. Bis dahin war ich nur an östlicher und westlicher Philosophie interessiert gewesen und nicht an Ritualen oder dem Leben von Religionsführern als solchen, aber ich stellte fest, dass jene Bücher all die großen Wahrheiten der Upanishaden und andere philosophische Lehren des Ostens und Westens auf eine sehr einfache, erhabene Art erklärten. Während ich bei Büchern über Philosophie immer fand, dass sie nur aus Worten bestanden, berührten mich Babas Bücher und Äußerungen, weil ihnen eine zeitlose Seelenerfahrung zugrunde lag und sie uns Mut machen wollten, diese Höhen selber zu erfahren. 10 Tage später, als ich etwa zur gleichen nächtlichen Stunde mich mit einem weiteren Abschnitt in Paninis Werk beschäftigte und die Augen geschlossen hatte, um mich zu konzentrieren, kam Baba wieder. Er saß auf demselben Stuhl, ganz in meiner Nähe. »Ich weiß, dass du jene Bücher gelesen hast«, sagte er. Ich sagte, indem ich seine Worte wiederholte, »Ja, ich habe die Bücher gelesen.« »Ich bin sicher, dass sie dir gefallen haben. Ich wusste, dass sie dir gefallen würden«, sagte er selbstsicher. »Wenn du sie liest, gefallen sie dir sicherlich«, wiederholte er. Seine Stimme war voller Liebe und Güte. Ich muss zugeben, dass ich noch nie eine so wohltuende Stimme gehört habe. Dann sagte Baba, »Also, warum übersetzt du sie nicht?« Ich sagte, »Das wird sehr schwierig sein.« Baba wiederholte die Feststellung, »Ja, es wird schwierig sein, aber ich bin überzeugt, dass du es machst.« Also stand ich auf und ging in das hintere Zimmer, um die Bücher und etwas Papier zu holen. Wieder war er verschwunden. Übersetzen? Ich hatte ihn nicht gefragt, in welche Sprache. Hindi oder Adi? Ich war mir aber sicher, dass er wohl Adi gemeint haben müsse, die Stammessprache der Gegend. Also fing ich unverzüglich mit der Übersetzung an. 2 Wochen später, als ich gerade verzweifelt nach einem geeigneten Wort in Adi für eine abstrakte Idee suchte, die im Buch vorgetragen wurde, Adi ist nicht gerade eine geeignete Sprache für die Erklärung abstrakter Ideen, und ganz darin vertieft war, einen Begriff gegen ein paar andere abzuwägen, kam Baba wieder. Das war gegen Mitternacht. Es war dieselbe liebliche Stimme, die ich so gern hörte. Er sprach zu mir vom Stuhl neben mir. »Du hast also mit der Übersetzung angefangen.« Ich hob den Kopf und sah ihn in seiner ganzen Herrlichkeit. Ich erwiderte, »Ich kann es nicht. Ich bin nicht zufrieden. Es ist sehr schwierig.« Aber Baba sagte, »Du kannst es sehr gut. Warum solltest du dich vor der Arbeit drücken? Jede Arbeit von Wert ist schwierig. Du kannst es tun. Du hast es getan.« Dann verschwand er. Das machte mir wieder Mut. Ich beendete die Übersetzung und beschloss, sie Freunden und Dorfbewohnern vorzulesen, die Adi sprachen, um herauszufinden, ob es so in Ordnung sei. In der Zwischenzeit entdeckte ich, dass Babas 3 Besuche, sein Darshan und das Gespräch, Sambhashana, mich verwandelt hatten. Meine Einstellung meiner Arbeit und meinen Untergebenen gegenüber hat sich geändert. Vorher wurde ich oft ärgerlich und bestrafte die Leute. Jetzt erkenne ich die Probleme anderer Leute an und versuche, ihnen zu helfen und Mitgefühl zu zeigen. Ich bin sanftmütig geworden. Das Ich in mir behauptet sich nicht mehr so sehr wie früher. So kann ich sagen, dass es Baba gelang, während ich seine Bücher übersetzte, das Beste aus mir herauszuholen. Baba ist Liebe. Und es ist seine Liebe, die ihn drängt, Instrumente auszuwählen, damit diese ein Gefühl der Teilhaberschaft bei der Erfüllung seiner Mission erleben.
Sterblichen Gesicht.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hörten in der 9. Folge Auszüge aus dem 3. Band Satyam Shivam Sundaram. Im nächsten Monat setzen wir diese Sendereihe fort. Es verabschiedet sich das Team von Radio Sai Global Harmony Deutschland. Moderation Inge Sadai. Om Sai Ram. Mögen alle Wesen in allen Welten glücklich sein.